Und da sage noch mal jemand, es gäbe keinen Fußballgott. Drittligist Arminia Bielefeld steht im DFB-Pokalfinale. Herr Bischoff, haben Sie da Ihre Kontakte spielen lassen? Wobei, es verbindet sich gar nichts mit Bielefeld, oder doch?
Nein, jetzt eine persönliche Verbindung tieferer Art nach Bielefeld habe ich nicht. Aber ich gönne es dem Verein wirklich sehr.
Oder?
Also ja. Jedem Verein aus der dritten Liga wünscht man doch so einen Erfolg, oder?
Absolut.
Also das ist Pokal. David gegen Goliath. Ja. Und viermal hat jetzt schon der David gewonnen. 4 Erstligamannschaften haben sie aus dem Wettbewerb geworfen. Das ist schon beeindruckend. Und Sie merken schon, David gegen Goliath, ich bin da ganz bei meinen Themen auch.
Ja, Sieger der Herzen, also sind Sie jetzt schon, Arminia Bielefeld. Also außer bei den Stuttgarter Fans. So, aber jetzt erstmal guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Kaum zu glauben, aber wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig, der nicht aufgibt. Das Werk seiner Hände.
Kaum zu glauben, ist irgendwie ganz schön. Kaum zu glauben, wir feiern Gottesdienst, haben Sie gerade gesagt. Wenn ich sage, ich glaube, dass der VfB Stuttgart das Pokalfinale gewinnen wird, dann kriege ich Ende Mai die Auflösung im Olympiastadion. Ob mein Glaube richtig war, ob der gestimmt hat. Wenn ich aber sage, ich glaube an Gott oder ich glaube an Jesus, wann kriege ich denn da die Auflösung? Also ob es richtig oder falsch ist.
Glauben und Wissen, darauf spielen Sie an, lieber Herr Wittke, eine Unterscheidung, die wir oft machen. Und dabei, und das ist das Erstaunliche, finde ich, ist es in Wahrheit umgekehrt zu dem, wie wir im Alltag meinen. Also in uns spüren wir doch auch, was ich glaube. Das ist eigentlich das viel tiefere Wissen. Darauf vertraue ich doch noch viel fester. Also dass es Gott gibt und ich überzeugt bin, dass er uns gnädig und gut anschaut. Ist das nicht das tiefere Wissen? Wer sollte Ihnen oder mir dieses Wissen denn nehmen? Die Wahrheit über uns, auch sage ich mal, auch wie mies wir manchmal zu anderen sind, diese Wahrheit wissen wir doch viel mehr als die Wahrheit, wer ins Pokalfinale kommt. Ja, was ist Wahrheit? Das ist wohl eine der entscheidenden Fragen heute im Zeitalter von Fake News und der bewussten Zerstörung von einem gemeinsamen Verständnis von Wirklichkeit, also was man noch so glauben kann. Der amerikanische Präsident macht das ja ständig vor, wie man im Grunde Wahrheit dieser Art zerstört. Aber diese Wahrheit wiederum, dass das so ist und dass wir das sehen, was er tut, die ist viel tiefer.
Aber der Glaube, das tiefere Wissen, da muss ich echt noch ein bisschen drüber nachdenken und das nachfühlen, aber klingt irgendwie nachvollziehbar. Der Glaube an Gott oder auch an Jesus ist doch aber auch mit dem Glauben an eine gerechte Welt verbunden, habe ich so das Gefühl. Also an Frieden, an das Gute in der Welt. Ja. Haben Sie auch das Gefühl, dass unser Glaube gerade ganz schön auf eine harte Probe gestellt wird? Also wie schafft man es da, den Glauben nicht zu verlieren?
Also da würde ich Ihnen jetzt wieder voll recht geben. Die Zeiten sind hart in ihren Wendungen, aber kann man wahrscheinlich dazu sagen, aber das waren sie immer. Der Glaube ist zu allen Zeiten einer auch gegen den Augenschein gewesen, wie wir sagen. Das beginnt mit der Auferstehung Jesu, die keiner glauben konnte oder wollte oder gesagt hat, das sind Fake News, die Christen da verbreiten. Und man muss natürlich genauer sagen, das beginnt nicht da, sondern das beginnt schon mit dem, was das Erste Testament, das Alte Testament über das kleine jüdische Volk erzählt und wie Gott das immer wieder rettet aus den Fängen der Weltmächte. Das ist Glaube in der Geschichte immer wieder gegen den Augenschein des Unrechts und der Macht dieser Welt. Und das ist wichtig, dass wir das so wahrnehmen, denn es gibt dann da drin doch unglaublich viele gute Zeichen gegen diesen Augenschein der Welt, dass am Ende, auch wir reden ja oft vom Samenkorn, das dann aufgeht in dem, was Jesus in uns tief gelegt hat, dass das aufgeht und dass das immer und überall Zeichen setzt und sendet, dass diese Welt nochmal anders ist, als wir sie oft machen.
Ein Mann, Herr Bischof, ein Mensch, der ja so als, wie soll ich sagen, so eine Art Galionsfigur geradezu für den Kampf gegen Ungerechtigkeit und für Frieden und Mitmenschlichkeit ist. Es ist Dietrich Bonhoeffer, Theologe, Pfarrer, Widerstandskämpfer gegen und im Nationalsozialismus. Seine Ermordung im Konzentrationslager Flossenbürg jährt sich am kommenden Mittwoch zum 80. Mal. Ich will kurz mal und gar nicht theatralisch dafür auch innehalten, weil ich häufiger den Eindruck habe, man geht so, auch wir hier im Radio durchaus, schnell mal über etwas Gesagtes hinweg. Also hört das, aber was das bedeutet, das geht manchmal unter in der Geschwindigkeit. Also Dietrich Bonhoeffer, der ist nur 39 Jahre alt geworden, von den Nazis umgebracht, viele andere aber auch. Warum erinnern wir uns an ihn noch ganz besonders? Was zeichnet ihn aus?
Dass er in seiner Zeit, in dieser historischen Stunde, als es darauf ankam, ob ein Mensch Widerstand leistet, da hat Bonhoeffer das unter Einsatz seines Lebens getan. Für die Menschlichkeit und gegen das Gewaltregime eingestanden und auch gegen seine ursprüngliche Überzeugung, man müsse der staatlichen Obrigkeit treu dienen, hat er dann doch in dieser Ausnahmesituation den Widerstand geleistet, der so wichtig war. Mit dem berühmten Satz, man muss dem Rat dann eben auch mal in die Speichen fallen. Er hat ein Attentat auf Hitler mit unterstützt, hat viel Verbindungen und Netzwerke geschaffen, damit es eine wahre Kirche geben konnte, die der Botschaft von Jesus Christus treu blieb, die das nicht vermischt hat mit völkischer Ideologie und all dem, was dann gerade so in war. Bonhoeffer war der Theologe und Pfarrer der bekennenden Kirche und dazu einer, der das tiefe Vertrauen, dass Gott ihn führen wird, der hat das bis in den Tod gelebt und für andere, da sind sehr berühmte Texte aus seiner Zeit im Gefängnis, in der Zelle überliefert, von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Er hat diese tiefe Überzeugung und dieses Vertrauen auf Gott für andere spürbar gemacht. Die Nazis haben ihn dann umgebracht, ganz kurz vor Kriegsende, muss man ja doch noch einmal sagen, 9. April, 8. Mai 1945. Ich denke das oft, was für ein Schrecken dieser Geschichte, dass das so kurz vor Schluss dann noch so war.
Was gibt es, das wir heute noch von Bonhoeffer lernen können?
Dass Verantwortung immer konkret ist, dass es nicht auf zeitlose Satzwahrheiten, sondern auf die Realisierung des Glaubens jetzt im Tun ankommt. Deswegen können wir von ihm diese Haltung lernen, mehr als dass es darauf ankäme, einzelne Sätze so, naja, wie so eine Ikone an die Wand zu werfen. Bonhoeffer war es immer wichtig, zum Beispiel zu sagen, Sätze, die immer wahr sind, sind wahrscheinlich nie wahr. Es kommt darauf an, in der konkreten historischen Stunde das zu tun, was dran ist.
Es ist schon so ein bisschen komisch. Also die ganze Woche über wissen wir nicht, was uns an jedem neuen Tag bevorsteht. Was Donald Trump sich jetzt wieder hat einfallen lassen, welcher Fußballverein überraschend ein Spiel gewinnt. Selbst das Wetter können wir nie hundertprozentig genau vorhersagen. Aber für jeden Sonntag steht immer schon lange vorher fest, worum es am jeweiligen Sonntag geht. Ich hätte mir sogar im Vorfeld schon anschauen können. Und die ganz eingefleischten Kirchenprofis, die wissen das wahrscheinlich auch schon sowieso automatisch. Aber ich würde dieses Gefühl behalten, wie es auch wäre, wenn ich normalerweise in die Kirche gehen würde, da habe ich mich früher auch nie vorbereitet und dann erst in der Kirche erfahren, so, ach so, darum geht es also heute. Letzten Sonntag hieß es Letare, freut euch, auch wenn es vielleicht gar nichts zum Freuen gab. Was soll ich heute tun? Wie soll ich mich heute fühlen?
Heute heißt der Sonntag Judica, der 5. Sonntag in der Passionszeit. Judica, wieder ist das ein lateinisches Wort aus einem Psalmvers. Gott, schaffe mir Recht. Es ist der Sonntag, der am stärksten in der Passion auf die Frage von Recht und Gehorsam eingeht. Insofern passt das mit der Erinnerung an Dietrich Bonhoeffer hier wirklich sehr gut. Wir hören von Jesu Gehorsam an diesem Sonntag. Wir hören auch von der Auseinandersetzung der Jünger. Wer darf näher bei Jesus sein und sitzen? Rangstreit oder Sitzordnungsstreit, jetzt schon mal und für den Himmel. Und dazu dann Jesu klare Antwort, wer der Erste sein will, soll und muss euer Diener unter euch sein. Er weiß die Frage der Jünger, wer darf denn zur Rechten und zur Linken von dir sitzen, zurück und sagt, wenn, dann kommt es darauf an, dass ihr für die anderen da seid. Das passt dann übrigens auch wieder gut zu dem, was Dietrich Bonhoeffer gesagt hat. Kirche ist immer dann Kirche, wenn sie eine Kirche für andere ist. und nicht für sich selbst. Also,
das klang auch wieder wie aus einer Bibelstelle, die Sie nicht vortragen.
Da haben Sie natürlich völlig recht. Bibelstelle wird nochmal eine andere sein. Es ist wirklich ein Sonntag, an dem die Kirche auf diese Welt und ihre Ungerechtigkeit und auch auf ihre eigene Ungerechtigkeit schaut und an dem sie an diesem Sonntag dann fleht: Gott, schaffe mir Recht.
Wie ist es eigentlich, Herr Bischof? Könnte in der Kirche auch mal ein Text von Bonhoeffer vorkommen, also über den gepredigt werden? Oder ist es immer vorgeschrieben, dass es immer Texte aus der Bibel sein müssen?
Na, wir kennen ganz oft Predigten auch über anderes, über Lieder etwa. Warum nicht über das Bonhoeffer-Lied von guten Mächten wunderbar geborgen? Gibt es, glaube ich, ganz viele Predigten. Das Zeugnis von der Gnade Gottes endet ja nicht mit dem Zuklappen der Bibel sozusagen. Es fängt da erst an und doch ist es gut. Und richtig, dass ein biblischer Text die Grundlage jeder Predigt ist, glaube ich. Oder mindestens die ganze biblische Botschaft. Es ist ja dann doch die Heilige Schrift, also jene Worte, die uns seit 2000 Jahren zum Glauben führen und vom Glauben künden. Und darauf haben wir uns verständigt. Und wenn jetzt jeden Sonntag jeder immer mit seinem Lieblingstext käme, ich glaube, die Predigten würden langweilig oder auch sonderbar. Nein, es braucht das klare Fundament, den Grund, auf dem wir stehen, an dem wir auch alle gemessen und geprüft werden, was wir da so sagen. Allein die Schrift ist am Ende unser Maßstab, allein die biblische Schrift. Und deshalb ist sie auch Grund aller Predigt. Wir haben heute...
Das ist aber auch ein bisschen, glaube ich, eine Herausforderung für jeden Pfarrer, jede Pfarrerin, dann auch mal so einen Text zu haben, mit dem man vielleicht erstmal nicht so klarkommt, weil es nicht der Lieblingstext ist. Okay, Sie haben nur Lieblingstexte, aber...
Aber genau darauf kommt es doch an, dass es eine Herausforderung ist und bleibt, dass ich mich an dem Text auch reiben kann und damit arbeiten. Und wenn es dann immer nur das ist, was ich vorher schon wusste und wofür ich dann noch schnell einen Text gesucht habe, damit ich endlich mal wieder das sagen kann, was ich sowieso sagen wollte... Dann verliert der Glaube seine Kraft. Heute haben wir einen längeren Text von Jesus vor Pilatus. Also seine Verurteilung, Jesu Verurteilung. Und ich will nur vorweg sagen, es fallen zwei Sätze, die bis heute zum großen Gedächtnis unserer Kultur und unseres Glaubens gehören. Hier in dieser Passage aus dem Johannesevangelium 18. und 19. Kapitel. Ich lese. Da führten sie Jesus von Kaiphas vor das Prätorium. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was für eine Klage bringt ihr vor gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der Judenkönig? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben dir's andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir beantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber die Gewohnheit, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch.
Also, mag ich anfangen. Na. Also, das ist schon ein sehr bewegender Text, sehr bildhaft. Dieses Leiden, was Jesus da dann erleiden muss und dieser Gerichtsprozess am Anfang. Sie haben das am Anfang so schön eingeführt. Ja, da gibt es so zwei Textstellen und zwei Sätze. Und ich habe auch so ein bisschen drauf gelauert, werde ich die herausfinden? Und dann war dachte ich, hier. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. War der erste. Und so. Und dann dachte ich sowieso, jetzt gleich kommt das. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Aber dann kam das gar nicht. Also den zweiten Satz, seht, welch ein Mensch, ist es der?
Seht, welch ein Mensch.
Ja, aber den habe ich nur wahrgenommen, weil sie so eine schöne Pause vorher gemacht haben, dass ich dachte, jetzt kommt er bestimmt. Aber der ist mir gar nicht so, der ist mir gar nicht so vertraut, seht, welch ein Mensch. Seht, wo kommt er sonst bei uns im Alltag vor?
Also im Alltag vielleicht nicht, aber er gilt so als der Satz über, er beschreibt doch eigentlich in stärkster Weise, wie das, was wir sonst immer sagen, Gott wird Mensch und im Leid uns ganz nah, nun in diesem Moment der Verurteilung auch tatsächlich passiert. Und der, bei dem nun eigentlich der ganze Unglaube anzusetzen wäre, nämlich Pilatus, der spricht diesen Satz über Jesus, seht, welcher Mensch, ecce homo, heißt das auch nochmal auf Latein, ganz, ganz berühmte, sozusagen nur zwei Worte an der Stelle, seht ihn hier stehen, diesen Menschen. Mich berührt das sehr, weil diese ganze Szenerie, dieses Spüren der Gewalt, das da in der Szene ist. Dazu dann dieser Dialog darüber, was Wahrheit ist und was Wahrheit ist, das wird ja auch an dieser Stelle nochmal deutlich und das erleben wir bis heute. Das ist als erstes die Gewalt. Die Gewalt ist die Wahrheit, aber irgendwie auch die Lüge der Mächtigen, mit der sie hier Jesus am Ende verurteilen.
Oh wow, das ist ein starker Satz jetzt von Ihnen, den mag ich einmal festhalten. Gewalt ist die Wahrheit der Mächtigen. Kommt er von Ihnen?
Und die Lüge der Mächtigen und die Wahrheit der Mächtigen. Ja. Nee, ja, also der kam jetzt, würde ich sagen. Aber das ist ja das, was wir die ganze Zeit in dieser Situation spüren und was wir bis heute spüren, wenn eben Gewalt und Unrecht an der Stelle herrschen, wo, also ich sehe da wirklich den amerikanischen Präsidenten vor mir, der genauso sagen wird, was ist Wahrheit? Oder der russische Präsident, was ist Wahrheit? Guckt meine Truppen an, dann seht ihr, was meine Wahrheit ist. Und dass der sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, aber diese Wahrheitsfrage zurückspielt und sagt, ja, so gesehen bin ich ein König, nämlich einer, der für eine ganz andere Welt und ein anderes Reich steht, als das, was ihr hier mit eurer Wahrheit der Mächtigen und der Gewaltigen durchsetzen wollt. Also wir sagen ja nicht umsonst in unserem Glaubensbekenntnis bis heute gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Mhm. Das ist das andere, was in diesem Text, wenn man jetzt genauer hingucken würde, ja auch ein Stück stattfindet, das Hin- und Herschieben, wer nun schuld war an diesem Tod. Ja. Aber wir wollen doch mal festhalten, und das macht auch diese Bibelstelle am Ende dann sehr deutlich, Pilatus hat ihn verurteilt. Die römischen Herrscher, die Angst hatten vor einem anderen König. Ja, deswegen auch diese Frage da drin immer wieder, bist du ein König? Die Angst hatten vor einem anderen König, die haben dafür gesorgt.
Mhm. Er hat ihn verurteilt, aber ich meine, er hat ja Rücksprache gehalten und da haben nun viele auch gesagt, so ja, der Jesus, der interessiert uns nicht mehr, also verurteile ihn.
Genau, die stehen an der Stelle für die ganze Welt, das muss man auch festhalten, also Jesus war Jude und blieb Jude mit seinen jüdischen Geschwistern. An dieser Stelle stehen die dann nur in Anführungsstrichen symbolisch für die ganze Welt. Wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir an der Stelle die Texte, die aus einer ganz bestimmten geschichtlichen Situation heraus geschrieben sind, nicht heute in dem, was man darin antijüdisch hören könnte, dann so weiterlesen. Darum geht es an dieser Stelle gerade nicht, und das will ich auch einmal ganz deutlich zurückweisen. Das macht ja durchaus Mühe an diesen Texten bisweilen. Nein, die Ablehnung, die an dieser Stelle formuliert wird, die steht als Ablehnung für die ganze Welt, die den nicht erkennt, der seht, welch ein Mensch ist.
Was hat Jesus denn falsch gemacht? Was hat er falsch gemacht, dass das Volk, dass die ganze Welt so über ihn denkt, dass sie sagen, ey komm, lass den, also kreuzigt ihn.
Das ist die entscheidende Frage, was ist das, dass wir immer wieder das, was an Gutem uns entgegenkommt und an Gnade uns eigentlich zu einem anderen Leben führen will, dass wir das nicht ertragen, nicht aushalten, dass wir das ablehnen, dass wir aus unserer Sünde heraus, sage ich jetzt durchaus mal, also aus unserem Getrenntsein von Gott, aus unserem Wunsch, aus unserer Angst, zu kurz zu kommen und nicht zu kurz kommen zu wollen, aus unserer eigenen Form der Selbstbehauptung und dann eben auch der Selbstbehauptung dieser Welt, die nur das Recht des Stärkeren am Ende sieht und kennt, dass wir da immer wieder nicht rauskommen und dass wir immer wieder sagen, der, der uns eigentlich verändern will, der soll, weil wir irgendwie das Gefühl, den Eindruck, die Erfahrung haben, nicht zu anderen zu werden, der soll weg von dieser Welt. Nur um dann festzustellen, dass er genau auf diesem Weg uns von dieser Trennung von Gott befreit.
Können wir die Wahrheit der Gewalt umkehren?
Ja. Jesus kann das. So wie er diesen Weg geht. Und er kann uns so auch vorangehen in einem Weg, der immer wieder von der Gewalt abkehrt und zu dem Anders- und Neuwerden dieser Welt beiträgt. Doch das glaube ich ganz fest. Seht, welch ein Mensch.
In der vergangenen Woche sind die Zahlen der Kriminalstatistik veröffentlicht worden. Ich möchte da jetzt gar nicht auf Einzelheiten eingehen. Das darf gerne an anderer Stelle diskutiert werden. Mir ist nur aufgefallen, es wird dann immer von den Straftätern gesprochen. Wir kommen jetzt zur Fürbitte. Und da möchte ich daran erinnern, dass hinter jeder einzelnen Straftat Opfer stecken. Menschen, einzelne Schicksale, die häufig noch weitere Kreise ziehen, in die Familie hinein, in den Freundeskreis, Arbeitskollegen. So viele Menschen sind betroffen von Verbrechen und ich möchte mal vor allem an diese Menschen denken, erinnern und für sie beten, die aus heiterem Himmel plötzlich von Gewalt, ob nun körperlich oder auch einfach verbal betroffen sind. Die Fürbitte.
Gott, wir bitten dich. Für die Menschen, die Gewalt zum Opfer gefallen sind, die das immer und immer wieder spüren und nicht loskommen von dem, was Menschen ihnen angetan haben. Wir bitten und beten für sie und dass du nah bist und ihnen Recht schaffst. Gehör, hören. Gott, wir bitten dich, dass wir die Wahrheit nicht verschweigen. Menschen sind oft unmenschlich, getrieben von Hass und Gewalt. Schaffe du Recht, Gott, und gebiete Einhalt. Lass deine Wahrheit Licht werden und einen Weg aus den Gewaltspiralen dieser Welt weisen. Gott, wir beten für die Menschen in der Ukraine, in Gaza, in Israel, in Syrien, für die Geiseln, für die, die schon wieder frei sind, aber die Gewalt, die sie erfahren haben, verfolgt sie. Und für die Kinder, Gott, beten wir, Gott, für die Kinder, die leben wollen, überall auf der Welt, und die Liebe brauchen, weil sie davon leben, von Händen, die sie bergen und die sie segnen. Gott, wir bitten um deine Hände zum Segen, dass sich unsere öffnen und aus Fäusten Hände werden, die einander geben und reichen. Darum bitten wir.
Amen. Ich werde immer mal wieder von Hörerinnen und Hörern daran erinnert, nicht nur die Sonne ist schön, Herr Wittke, sondern auch der Regen, der ist wichtig für unsere Pflanzen, für unsere Natur.
Absolut.
Es ist hier mittlerweile viel zu trocken bei uns, sagen und schreiben die dann. Und ich werde das jetzt auch nicht abtun mit einem Ja, aber, sondern richtig, Sonne und Regen und unsere Jahreszeiten, wenn sie weiter deutlich erkennbar bleiben, das ist ein Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Jetzt ist es unser erster Gottesdienst im Gespräch im April, 6. April. Also der 1. April ist jetzt schon ein bisschen her. Womit sind Sie denn am 1. April in den Monat gescherzt worden,
Herr Bischof? Dieses Jahr hat es keiner versucht, aber ich war abends am 1. in der Klosterscheune in Zedenick.
Ja.
Und weil es da so schön ist, also die haben 25 Jahre Kulturscheune, da habe ich mein Grußwort damit eröffnet, dass die Kirchenleitung gerade beschlossen hat, den Bischofssitz in das alte Kloster in Zedenik zu verlegen. Naja, die fanden das doch gar nicht so schlimm und sie haben es auch gleich begriffen.
Haben gleich gelächelt?
War jetzt nicht so. Ich bin kein guter April-Scherzer, gebe ich zu.
Klosterscheune klingt aber auch so ein bisschen wie hoch die Tassen. Also eher so,
nein. Toller Kulturraum, also mit Ausstellungen und Konzerten und so über ein Vierteljahrhundert jetzt. Wirklich, und es hat ein uraltes, also da war mal ein Zisterzienserkloster und so. Ich fände es super, aber
bisschen weit weg. Der Weg ins Studio hier wäre dann deutlich länger.
Ja.
Aber wär auch möglich.
Also ich bin dafür.
Ja, okay. Oder wir machen dann ein mobiles Studio in Zedenik. Kommen Sie gut hinein, gescherzt weiterhin und mit einem Lächeln, nicht nur in diesen Tag und durch diesen Tag, sondern durch den ganzen Monat und auch durch die nächste Woche.
Das wünsche ich Ihnen. Einen guten, lichten, gesegneten April.